Fever Pitch, der Fußball-Podcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Und ich habe zu Gast den Alex Steudel am Heiligen Feiertag. Schön, dass du mit mir den Tag der Deutschen Einheit begehen möchtest, lieber Alex.
Hallo Pit, ich hoffe, wir bilden auch eine Einheit heute.
Das müssen wir auch, denn wir müssen eine Einheit bilden mit Tim Kleindienst, Stürmerstar von Borussia Mönchengladbach, voriges Jahr 1. FC Heidenheim und jetzt angehender Nationalspieler. Freust du dich darauf, Kleindienst im Nationaltrikot zu sehen?
Schon bröckelt die Einheit. Mhm. Ja, ich weiß nicht so recht. Also einerseits habe ich ja gesagt, man soll ab und zu mal, habe ich ja kürzlich in der Kolumne geschrieben, Nagelsmann soll doch mal ab und zu wenigstens einen kleinen Versuch starten oder irgendwas wagen oder mal jemanden einladen, mit dem man nicht gerechnet hat. Aber ich hatte natürlich eher an sehr, sehr junge Spieler gedacht und nicht an Tim Kleindienst, der natürlich einen einigermaßen guten Start hinbekommen hat in Mönchengladbach, aber mit dem ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet hatte.
Deutschland hat 2 Länderspiele nächste Woche vor der Brust, gegen die Niederlande und Bosnien-Herzegowina. Und Niklas Füllkrug, der etatmäßige Mittelstürmer, ist ja verletzt. Und deswegen kam Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die Idee, heute am Tag der Deutschen Einheit Tim Kleindienst zu nominieren. Ist das jetzt schon wieder zu viel Experimentierfreude oder macht die Not eine Tugend und dann sagt man, komm, wir probieren mal aus. Er hat ja offenbar auch Defensivqualitäten, wobei ich mich frage, ob nicht ein Mittelstürmer eher Offensivqualitäten haben sollte.
Ja, das stimmt. Wäre mir auch lieber. Also für mich wirkt es irgendwie so, als ob Nagelsmann eigentlich schon das Wichtigste im Kopf hat und dann jetzt macht er halt so drumherum noch so ein bisschen rum, aber keine so entscheidenden Experimente. Mir fällt es natürlich spontan auch nicht ein, sagen, wen er stattdessen hätte holen können, einen jungen, irgendwie aufstrebenden Stürmer. Aber es ist schon auffällig, es zieht sich ja jetzt schon eine ganze Weile so, dass wir keinen so richtigen Mittelstürmer haben.
Ja, also klar, Dennis Undaf ist schon eine Granate. Ne?
Also auch dauerhaft meine ich. Kai Havertz hat in der Nationalmannschaft bis jetzt noch nicht so richtig geglänzt. In der Liga trifft er ständig. Undaf ist jetzt schon so relativ neu. Ja, hast recht, der ist schon gut. Aber ich habe mir mal den Spaß gemacht gerade und den Kader mir angeschaut im Oktober, bevor wir Weltmeister wurden. Und da spielte im Oktober ein Herr Özil im Sturm. Also da hatten wir auch nicht so richtig offenbar die glänzenden Ideen. Und da wurden irgendwie Max Kruse eingewechselt. Also und ein paar Monate später sind wir Weltmeister geworden. Vielleicht muss man es einfach positiv sehen.
Naja, zu der Zeit hatten wir aber noch Miro Klose, der sich hier anschickte, dann bei der WM 2014, der WM-Torjäger Nummer 1.
Ja, der war da nicht
also
dabei,
den alten Ronaldo abzulösen. Also wir hatten da schon jemanden noch in der Hinterhand. Ja, wir haben keinen überstrahlenden Mittelstürmer. Wir haben keinen Harry Kane. Aber das beklagen wir ja schon seit geraumer Zeit. Ich habe gestern am Trainingsplatz beim HSV Horst Rubesch gesehen. Also ich glaube, Kopfbälle kann der auch noch. Sind wir zu pessimistisch, was die Mittelstürmerposition betrifft? Oft spielen die Mannschaften ja so, dass man nicht mehr den klassischen Neuner vorne drin hat. Selbst Harry Kane ist ja oftmals außerhalb des Strafraums zu finden.
Jetzt dachte ich kurz, du wolltest jetzt sagen, dass du beim HSV im Training einen neuen Wunderstürmer entdeckt hast. Und jetzt kommt Horst Rubesch. Das sagt ja alles über die Krise im deutschen Sturm.
Aber auch, nein. Bleiben wir ganz kurz beim HSV, um das abzurunden. Auch dort kam man ja auf die Idee, dass Robert Glatzel nicht alleine vorne die Tore schießen kann, sondern hat Davy Selke dazu gestellt, damit man etwas unberechenbarer ist. Also die Verteilung der Torwahrscheinlichkeiten ist ja offenbar auch ein gängiges Mittel.
Ja, klar. Also um auf die Frage zurückzukommen, klar, wenn man sagt, Kai Havertz, wenn der mal in der Nationalmannschaft eine Chancenverwertung hätte wie bei Arsenal, dann hätten wir schon einige Probleme weniger, wenn Undaf sein Niveau hält, wenn Füllkrug weiterhin so gut, auch wenn er reinkommt, ist, dann sehe ich da jetzt auch nicht so schwarz. Dann brauchen wir auch, ehrlich gesagt, keinen Tim Kleindienst. Insofern ist es vielleicht doch nicht so schlimm, wie man vielleicht im ersten Reflex denkt, wenn man liest, Tim Kleindienst wird nominiert. Da denkt man ja erstmal so, oh Gottes, wenn man es jetzt passiert, wenn wir darauf zurückgreifen müssen, ohne jetzt despektierlich sein zu wollen. Der hat wirklich auch gut gespielt in den letzten Spielen für Gladbach.
Entschuldigung, mal ohne despektierlich sein zu wollen. Du bist Alex Steudel, du musst despektierlich sein.
Aber es ist Tag der Deutschen Einheit, da muss man auch mal nett sein.
Du und nett, also ganz ehrlich jetzt. Ne? Also fangen wir mal an.
Ich will nicht zu verbittert drüber kommen, obwohl ich Bitter Lemon trinke.
Oh Gott, wieder diese Wortspiele von ihm.
Das Thema des Tages.
Die Bayern haben verloren in der Champions League 0-1 und für mich war das ein Déjà-vu-Erlebnis, weil ich ja leider in einem Jahrgang bin, dass ich mich daran erinnern kann, wie Bayern München schon einmal 0-1 gegen Aston Villa verloren hat, nämlich in einem Europapokalfinale. Sehr stürmisch gewesen damals und verloren und jetzt am Mittwochabend auch. Erste Niederlage von Trainer Vincent Kompany. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen.
Schon wieder HSV.
Ja, schon wieder ein HSV-Mann. Ist das die Wende zum Schlechten für den FC Bayern oder ist das ein Betriebsunfall, den man einfach verkraften muss?
Also sagen wir mal so, das Spiel selber war ja aus Bayerns Sicht gar nicht so schlecht. Also wenn sie es gewonnen hätten, hätte sich Aston Villa jetzt auch nicht beklagen können. Aber sie haben es eben verloren und haben auch individuelle Fehler wieder drin gehabt. Das macht einem schon ein bisschen Sorgen, vor allem, wenn man einfach sieht, dass die Bayern eigentlich in dieser Saison, ich sage jetzt mal, nur die Spiele gewonnen haben, also sie haben alle gewonnen, aber sie haben trotzdem nur die Spiele gewonnen, wo man eh davon ausgegangen ist, dass sie gewinnen. Also die Gegner waren jetzt nicht hochklassig und deswegen habe ich auch zum Beispiel bisher keine Kolumne geschrieben gehabt über Kompany, weil ich dachte, das war bisher jetzt noch nicht die große Herausforderung, während einige Experten ihn schon über den grünen Klee gelobt haben.
Wir auch. Und auch bei FIFA Pitch, das will ich ja nicht machen.
Ja,
und wer die Kolumne, ja. Alex Scholl wird über Kompany schreiben am Freitag im Newsletter. Also wer diese Kolumne lesen will, ich ahne ja schon das Schlimmste für Kompany, nicht für Stoll. www.fifapitch.de einfach abonnieren, ist kostenlos der Newsletter und dann kriegt ihr die Kolumne zu lesen. Also das mal so nebenbei als kleine Werbeeinschub, ja. Gegen Leverkusen nur unentschieden, jetzt verloren.
Was genau, also zwei wichtige
FC Bayern. Waren wir zu euphorisch zu Beginn? Das ist ja das, was du sagst.
Also die Bayern haben hatten die ersten vier Bundesligaspiele gewonnen. Ich habe mal ausgerechnet, diese vier Vereine, gegen die sie gewonnen haben, haben aktuell im Schnitt die Position 12 in der Bundesliga. Also es war halt auch einfach eine super, sag ich mal, Auslosung für Bayern und ein super Start in die Liga. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, da kommen zwei richtig harte Spiele gegen Leverkusen zu Hause. Und dann Aston Villa auswärts. Da wollen wir doch mal sehen, wie gut dieser Kompany wirklich die Mannschaft einstellt und was der für die Ideen hat, um Gegner zu überraschen und so weiter. Und machen wir uns nichts vor. Gegen Leverkusen wurde Bayern von Leverkusen überrascht taktisch. Und gegen Aston Villa hat es halt einfach nicht gereicht. Und da war auch die Fehlerquote zu hoch. Dann ist Musiala nicht dabei. Da kann er jetzt nichts dafür. Angeblich war er ja irgendwie, hat er Probleme im Training gehabt. Aber das Ergebnis ist einfach zwei wichtige Spiele, kein Sieg. Und letzte Saison hat Bayern gegen Leverkusen auch nicht zu Hause gewonnen. Und was daraus wurde, haben wir ja gesehen. Ich bin jetzt sozusagen vorsichtig pessimistisch, sagen wir mal so, weil am Sonntag müssen sie in Frankfurt spielen. Und das ist ja momentan eigentlich ein bisschen die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga.
Aber was kann jetzt der Trainer dafür, wenn der Neue ein Stellungsspiel hat, das, sagen wir mal, verbesserungswürdig ist und den Fehler begeht, um eben das Siegtor zu kassieren? Ich meine, man muss dem Neuer ja nicht mehr erklären, wie er Fußball zu spielen hat. Wieso kommt er so auf solche Ideen?
Ja, gut, Neuer spielt ja immer mit großem Risiko, ne? Also ich habe mich auch kürzlich schon mal mit jemandem gestritten, ich weiß nicht mehr, wer es war, weil ich gesagt habe, ich glaube, dass Neuer nicht mehr diese allergrößte Spritzigkeit hat, um in solchen Situationen den richtigen Move zu machen. Vielleicht genau dieses Zehntelsekunde zu lange stehen bleibt, statt zurückzugehen. Das war schon so, wenn ich mich recht erinnere, gegen Madrid, als der Pass von Kroos kam, war das auf Vinicius, wo er auch kurz, meiner Meinung nach, eine Zehntelsekunde zu lang gewartet hat und dann eben nicht mehr an den Ball kam. Das ist natürlich etwas, da kann er auch nichts dafür, da kann auch kein Kompany was dafür. Das ist halt die Macht des Alters. Da fehlt dann vielleicht manchmal genau dieses kleine Sekundenbruchteil. Und ja, klar kann der Trainer nichts dafür für Einzelsituationen oder für individuelle Fehler. Aber trotzdem erwarte ich halt von einem Bayern-Trainer, dass er in die zwei wichtigsten Spiele des ersten Halbjahres kommen, dass er dann nicht nur einen Punkt holt.
Es klingt jetzt gerade so ein bisschen, als würdest du Neuer nachlegen wollen, dass er doch mal über seinen Rücktritt von der Profikarriere nachdenken sollte. Er geht streng auf die 40 zu. Das ist ja der Moment, wo man sagen muss, bin ich jetzt so ein Dino Zoff 3.0, ja, und versuche so lange zu spielen, wie ich Geld verdienen kann. Oder sollte man Platz machen? Wäre das nicht auch gut für den FC Bayern, wenn dann jüngere Torhüter, nicht unbedingt Sven Ulreich, aber andere junge Torhüter, zum Beispiel Alex Nübel, dann sich einspielen können?
Ja, das ist echt eine schwere Frage. Auf der einen Seite habe ich mir ja mal geschworen, nie etwas Negatives gegen Manuel Neuer zu sagen, weil der einfach meiner Meinung nach der beste Torwart aller Zeiten ist. Und so einer muss, finde ich, einfach diesen kleinen Bonus haben, dass er selber entscheiden kann, wann er zurücktritt. Und da muss man vielleicht auch mal ein bisschen gnädiger sein. Grundsätzlich ist es, glaube ich, eher ein Problem, dass die Bayern meiner Meinung nach bis jetzt nicht so richtig den richtigen Übergang bisher hinbekommen. Klar, jetzt könnte man sagen, der Nübel ist es, aber der Nübel spielt jetzt halt woanders. Und sie haben es ja damals schon, die Nachfolge von Kahn ist ja auch echt erstmal ein bisschen in die Hose gegangen. Das ist natürlich echt, bei Sorry, dann ist halt echt speziell schwierig, ne? Da kannst du jetzt auch nicht irgendwie mehrere ausprobieren und da muss halt echt alles passen. Und das, ich wüsste jetzt halt auch nicht, wer soll der Ulreich ins Tor? Das ist ja, geht ja auch nicht. Vor allem, der weiß man nie, wie lange auf dem Platz steht, da beschimpft er wieder irgendjemanden und fliegt vom Platz. Ja. Und wer ist es dann, ne? Man kann jetzt nicht einen Nübel einfach schnell zurückholen, bloß weil Neuer zwei Fehler gemacht hat. Ja. Man muss sich das einfach anschauen und gucken. Im Grunde ist Neuer natürlich immer noch ein Top-Torhüter. Er macht halt, finde ich, halt doch auffallend häufig in Anführungsstrichen, also jetzt häufig nicht im Sinne irgendwie pro Spiel 3, aber er macht schon auffallend häufig mal Fehler, die er früher nicht gemacht hat.
Naja, Fehler nicht direkt, also jetzt klar gegen Aston Villa war das ein klarer Fehler. Er gewinnt nicht mehr die Spiele, wie er sie früher gewonnen hat. Ja, vielleicht ist unsere Erwartungshaltung auch inzwischen zu groß bei Manuel Neuer. Nur Tatsache ist, irgendwann muss Bayern jetzt mal Farbe bekennen und sagen, wie geht's denn weiter? Also entweder Vertragsverlängerung, dann bis er graue Haare hat, ja, oder man leitet jetzt den Wechsel von Nübel ein oder eines anderen Torhüters. Nur die Diskussion, die Torwartdiskussion wird jetzt Beschleunigung bekommen. Oder glaubst du, wird man ihm diesen Fehler gegen Aston Villa nachsehen?
Ich glaube jetzt nicht, dass der eine Fehler die Diskussion jetzt sozusagen total auslösen wird, aber die wird bestimmt kommen, wenn sich das jetzt in den nächsten Wochen vielleicht ein oder zweimal wiederholt. Dann werden wir bestimmt alle drüber reden und dann klar wird man dann sagen, irgendwann müssen wir doch jetzt da eine Lösung finden. Warum denn nicht jetzt gleich? Und dann müssen wir mal schauen, was passiert. Also auf jeden Fall spannend.
Auf der anderen Seite der Mannschaft, ganz vorne im Sturm, Harry Kane. Ich liebe diesen Kerl. Ich mag die Art, wie er Fußball spielt. Ist auch, wie er sich verkauft, wie er vor der Kamera auftritt. Also wirklich großartiger Sportmann. Es gehört aber auch zur Tatsache, dass er keine entscheidenden Spiele irgendwie dann scored. Also in dem Fall jetzt Leverkusen und Aston Villa. Ist er ein Mann für die nebensächlichen Momente?
Ja, also klar, also die Statistik gibt ihm jetzt in dieser Saison nicht unbedingt recht. Er hat zwar 5 Tore in der Bundesliga geschossen, aber natürlich keine ebenso entscheidenden. Jetzt könnte man auch wieder sagen, individuell. Ich meine, diese Szene als Gnabry, also ich meine, das wäre ein hundertprozentiges Tor gewesen für Harry Kane. Der stand in der Mitte, hätte bloß noch reinschieben müssen und der Verrückte jagt ihn irgendwie 8 Meter übers Tor. Das ist natürlich auch so ein Moment, da kann so ein Harry Kane auch nichts dafür. So. Mhm. Und ich sehe es eigentlich wie du, der ist einfach ein brillanter Stürmer. Ich glaube jetzt nicht immer an diese Geschichten, so der Fluch oder der gegen große Mannschaften und so weiter. Ich weiß nicht. Also manchmal ist es vielleicht auch einfach nur Pech, so, oder zum falschen Moment am falschen Ort zu sein. Und keine Ahnung. Also,
da hast du Serge Gnabry genannt. Er ist auch wieder in der Nationalmannschaft. Hat dich das überrascht?
Nee, er ist ja ein super Spieler eigentlich. Ne? Ich meine, die Szene gestern, das war natürlich sehr, sehr ungünstig für ihn. Aber das bewundere ich ja, wie oft der sich wieder zurückgekämpft hat in die Mannschaft und wie oft der auch mit Rückschlägen zu kämpfen hatte. Und das ist einfach ein echt geiler Kicker und das bewundert mich nicht, nee.
Nein. Wenn wir auf den Bundesligaspieltag schauen, sind ja ein paar nette Spiele dabei. Ich sag jetzt mal Union Berlin gegen Borussia Dortmund am Samstag. Wie stabil sind die Unioner gegen die, sag mal, eher wankelmütigen Dortmunder? Heidenheim gegen RB Leipzig finde ich auch persönlich ein spannendes Spiel. Aber das Spiel, auf das alle gucken, ist ja Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Findet am Sonntagnachmittag bei DAZN statt, 17.30 Uhr. Würdest du auch sagen, das ist für dich das Spiel des Spieltags, weil Zweiter gegen Erster?
Ja klar, das ist die Definition von Spitzenspiel, ne? Mhm.
Der Erste gegen Zweiter. Kann ja eine Momentaufnahme sein, so viele Spieltage haben wir.
Ja klar, ist es natürlich auch. Ja. Aber natürlich hat Frankfurt bis jetzt echt schon ganz guten Fußball gespielt. Ich bin ja bei Frankfurt immer ein bisschen, ich lobe immer mit angezogener Handbremse, weil die irgendwie es immer wieder schaffen, am Ende auf Platz 6, glaube ich, zu landen, egal wie es läuft. Und aber momentan ist es natürlich großartig, natürlich auch nicht zuletzt deshalb, weil die halt vorne einen super Sturm haben, super viel Tore, ich glaube 11 Saisontore schon geschossen. Marmoush irgendwie gefühlt, wie er will. Die haben Heimrecht. Das wird schon richtig, also da muss Bayern schon die Zähne zusammenbeißen am Sonntag, weil die wissen, wenn das schief geht, dann haben sie echt eine Diskussion am Hals.
Hast du gewusst, dass Eintracht Frankfurt mal der Angstgegner von Bayern München war?
Nee.
Also Betzenberg, Kaiserslautern, das wusste man, dass die Bayern da ungern hingefahren sind. Aber ich lernte von Udo Muras in seiner neuen Kolumne bei Feverpitch, dass Bayern mal eine Strecke hatte mit den Beckenbauers dieser Welt. Ja, also Sepp Maier, Beckenbauer, Schwarzenbecken, wie sie alle heißen, waren da involviert. 19 Jahre lang nicht in Frankfurt gewonnen. Kannst du dir das vorstellen? 19 Jahre lang. Das sind lange Zeit. Das
ist sehr lange. Ne? So. Gut, es gab ja auch eine lange Durststrecke des FC Bayern. Ne? Also so, aber
naja, das aber mit Beckenbauer gab es nicht viel Durststrecke, also als er noch spielte beim
FC Bayern. Ja, nee, ich meine so in den 80ern. Ne? Es gab ja so eine Zeit. Nee, das habe ich nicht gewusst. Aber wir wollen natürlich nicht vergessen, dass es nur eine Mannschaft gibt im deutschen Fußball, die gegen den FC Bayern genauso viele Spiele gewonnen hat, wie sie verloren hat. Das weißt du schon, wer das ist, ne?
Ja, das kann ja nur, wenn du schon so fragst, und zwar so spitzbübig und hinterlässig, können das ja nur die Stuttgarter Kickers sein.
Ganz genau. Ja. 2 Jahre Bundesliga, 2 Siege, 2 Niederlagen. Ich meine, das und vor allem kann niemand.
4:1 in München. Ne?
In München, ja. Ich wollte jetzt nicht ablenken, aber...
Ja, doch, lenke ab. Dafür bist du da. Ne? Also hatte ja personelle Konsequenzen damals gehabt, dieses 4:1. Ne?
4:1, da wurde Heinkes entlassen und dann haben sie beim zweiten Mal, als sie in der Bundesliga gespielt haben, haben sie zu Hause 2:0 gewonnen, hat Wolfgang Wolf eines der beiden Tore geschossen. Legendäres Spiel. Ich war im Stadion.
Du warst im Stadion.
Und Uli Hoeneß hatte nämlich gesagt, zu Saisonstart gegen eine Mannschaft wie die Stuttgarter Kickers müsse man das Eintrittsgeld zurückzahlen, wenn man nicht mit mindestens drei Toren Unterschied gewinnt. Und entsprechend war noch die Stimmung dann beim Rückspiel und dann gewannen die Kickers und dann schrie das ganze Stadion Hoeneß, hahaha. Ich übrigens auch, ich war noch kein Journalist, ich durfte das.
Hast du dann auch gerufen oder habe ich das falsch in
Nein.
Als Kolumnist hast du es geschrieben, Hoeneß, hahaha. Jetzt kommt die ganze Wahrheit raus. Ne? Ja, genau. Nein. Nein, das war auch hier nur ein kurzer Einblick heute am Feiertag, so ein bisschen in die Fußballwelt, dass wir euch up to date halten. Bitte abonniert diesen Podcast, nur ein bisschen Einblick geben, wie es gelaufen ist. Schon morgen gibt es den nächsten Podcast und da werden wir noch intensiver reingehen in das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. So wisst ihr Bescheid. Schönen Tag noch. Auch dir, Alex. Und genieße den Sonnenschein in Hamburg.
Dir auch. Tschüss.